Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung Taz. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Haben Sie gestern RTL geguckt, Frau Herrmann?
Ja, 22.15 Uhr, Olaf Scholz bei RTL direkt, ja, habe ich geguckt.
Haben Sie geschaut? Da war nämlich, Sie haben es gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast und hat sich den Fragen und Sorgen von 4 Bürgerinnen und Bürgern gestellt, moderiert von Pina Atalay. Ich fand ja das Format interessant. 4 Bürgerinnen und Bürger mit verschiedenen Lebensrealitäten, die da eben mit Scholz ins Gespräch kamen und wirklich auch an einem Tisch saßen. Nicht wie sonst manchmal ist, so aus dem Publikum kurz eine Frage eingeworfen. Ist das für Sie aufgegangen, das Format?
Also, wo ich Ihnen völlig recht gebe, ist, das ist eigentlich ein sehr interessantes Format. Was man auch sagen muss, ist, dass die Moderatorin Pina Atalay das eigentlich wirklich gut gemacht hat. Also auch tatsächlich dafür gesorgt hat, dass man immer beim Punkt geblieben ist, dass auch Scholz da nicht abschwirren konnte, rhetorisch. Trotzdem muss ich zugeben, hatte ich Schwierigkeiten mit dem Format, weil die Perspektive zwingend, das ist jetzt angelegt in der Sendung, natürlich dann sehr subjektiv war. Also es ging dann tatsächlich immer nur um den Blick dieser Betroffenen. Und so richtig das ist, ist es natürlich trotzdem so, dass Politik für 80 Millionen sich jetzt nicht darin erschöpfen kann, immer nur den Einzelnen mit seiner ganz subjektiven Sicht zu bedienen. Und dieses Gesamtinteresse, das kann dann in so einer Sendung eigentlich gar nicht beleuchtet werden. Aber dadurch wird das halt so auch so ein bisschen schräg, nicht?
Aber ich finde schon, dass es ein Versuch war, diese Bürgernähe von Olaf Scholz mal herauszufordern. Also er wurde ja viel kritisiert in der letzten Zeit, dass er wenig erklärt, dass er eben nicht so bürgerinnennah ist. Das ist dann mal eine Sendung, die eben diesen Aspekt mal abtesten kann.
Genau. Und was man da schon sehen konnte, ist, dass er tatsächlich dann, wenn er richtig gezwungen wird, doch in der Lage ist, auch sich zu erklären. Das hat man natürlich in der letzten Zeit sowieso schon mehrfach erlebt. Also gar nicht mal unbedingt in den Interviews, sondern es gab ja dann diese Wahlkampfauftritte in NRW, wo er dann ausgepfiffen wurde von Pazifisten, die gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine sind. Und da ist er dann ja zur Hochform aufgelaufen. Also wenn er dann erstmal in Rage kommt, dann ist er durchaus in der Lage, mal sich selbst auch zu erklären.
Ne? Und wir schauen gleich genauer drauf, wie Olaf Scholz sich da konkret erklärt hat am Abend. Und wir schauen natürlich auch auf die anderen Themen, die heute wichtig sind. Schön, dass Sie zuhören. Ulrike Herrmann von der Taz ist mein Gast heute Mittag und wir wollen mal genauer auf das lange Interview eingehen, das Scholz am Abend bei RTL gegeben hat. Und Frau Herrmann, Sie haben mir gerade verraten, Sie waren kürzlich bei Maischberger zu Gast und haben da sozusagen fast simultan übersetzt, was Olaf Scholz so meint in seinen Statements und haben mir auch verraten, dass Sie jetzt Mails bekommen als Übersetzerin von Olaf Scholz. Dann wollen wir doch mal Ihre Fähigkeiten hier anzapfen. Olaf Scholz ist ja unter anderem aufgefordert worden, gestern jetzt endlich mal in die Ukraine zu reisen. Und da hat er so reagiert.
Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge. Und die müssen so weit sein, die müssen vorbereitet sein. Und wir arbeiten ja an den Themen, sonst würden wir uns hier so ausführlich und sorgfältig nicht unterhalten.
Also ich versuche mich mal an der Übersetzung. Sie können ja dann sagen, ob Sie da zustimmen. Scholz sagt da, ich bin nicht für Symbolpolitik. Ich möchte da konkret was in der Hand haben. Was genau sagt er da nicht? Wie haben Sie diesen Satz gelesen?
Nee, das haben Sie schon völlig richtig übersetzt. Also Scholz macht keine Symbolpolitik. Das hasst er, das lehnt er ab. Und man muss ja auch sagen, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, wie die Öffentlichkeit da gespalten ist. Also ich erinnere jetzt mal an die Familienministerin Anne Spiegel. Die musste unter anderem zurücktreten, weil sie während der Flutkatastrophe an der A letztes Jahr sich vor allen Dingen darum gesorgt hat, wie sie in den sozialen Medien aussieht. Also sie hat vor allen Dingen Imagepflege betrieben und sich nicht um die Flutopfer gekümmert. So, jetzt wird Olaf Scholz umgekehrt vorgeworfen, dass er keine Imagepflege betreibt. Also irgendwie scheint wirkt das super auf viele Wähler, dass Merz in die Ukraine fährt und faktisch nichts anderes macht als Ruinentourismus. Ne? Das muss man mal so hart sagen. Denn Merz selbst hat natürlich so getan, als müsste er in die Ukraine fahren, damit Zelensky und Scholz wieder miteinander reden, was natürlich der totale Unsinn ist. Denn es gibt ja Telefone, die telefonieren permanent. Und Scholz lehnt das ab. Und ich glaube, dass das langfristig vielleicht sogar klug ist. Jetzt ist es in jedem Fall sowieso so, dass er, wenn er jetzt noch fahren würde, wäre es zu spät. Weil diese Reisen hat nur am Anfang überhaupt irgendeinen Sinn, als die Ukraine noch tödlich bedroht war. Inzwischen ist es ja relativ klar, dass die Ukraine erstens erhalten bleibt und wahrscheinlich sogar die Russen wieder komplett aus dem Land verdrängen kann. Es waren inzwischen auch jede Menge Promis da. Zum Teil haben die sich ja geballt. Also besonders tragisch war es eigentlich für den kanadischen Ministerpräsidenten Trudeau. Weil der war letzte Woche da. Ja, der war letzte Woche da. Und zwar genau in dem Moment, wo auch die Frau von Joe Biden, Jill Biden, also die First Lady der USA, auch da war. Und außerdem war da auch noch die Parlamentspräsidentin aus Deutschland, Frau Baas. So, und das war einfach zu viel. So, und das ist, da hat dann auch was Albernes, nicht? Und das hat ja Scholz auch aufgespießt.
Gleichzeitig glaube ich trotzdem nicht, dass jemand wie Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler komplett ohne Symbolpolitik auskommt. Also als er frisch gewählt war, da ist er als allererstes nach Frankreich gefahren, wurde da mit militärischen Ehren empfangen. Und da ist das doch auch nichts anderes, als eben symbolisch zu bekräftigen, ja, wir sind wichtige Partner. Und auch da hat er nichts konkret gemacht, um mal seine Worte aufzunehmen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Und umgekehrt ist ja Macron, als er dann wieder Präsident war, auch als erstes nach Berlin gefahren. Insofern haben Sie recht, dass Symbolpolitik durchaus wichtig ist. Also man kann ja auch zum Beispiel sagen, ja, wieso ist das denn nicht erlaubt, auf der deutschen Fahne rumzutrampeln? Das ist ja sogar ein Straftatbestand und wird geahndet. Aber da geht es auch darum, dass Symbole wichtig sind. Also insofern, ja, haben Sie recht. In jedem Fall ist es aber so, dass jetzt es zu spät wäre zu fahren.
Ein Bürger, der da gestern in der Sendung war, der sieht das anders. Wir hören mal kurz rein.
Okay. Herr Bundeskanzler, wenn ich das vielleicht mal kurz einhaken darf. Ich glaube nicht, dass man das so stehen lassen kann. Also es kann doch nicht sein, dass Sie als Bundeskanzler dieses Landes die Symbolik dieser Bilder unterschätzen. Frau Baerbock ist da hingefahren. Die hat die deutsche Flagge an der Botschaft gehisst. Das hätte jeder machen können, aber es war eine ganz tolle Symbolik, dass sie es gemacht hat. Und schauen wir uns doch mal an, wie dieser Krieg begonnen hat. Wir haben doch anfangs gedacht, wir sehen Zelensky, die Klitschko-Brüder, die sehen wir lebend nie wieder. Die sind im Land geblieben. Die haben dieses Volk motiviert. Und diese Solidaritätsbekundungen, die von anderen Regierungschefs ausgehen, wenn sie in das Land fahren, das motiviert die Leute. Ich bin sogar der Meinung, Sie müssten dort alle paar Wochen hinfahren. Sie sollten mit Wirtschaftsvertretern dahin fahren. Nehmen Sie meinetwegen den Siemens-Chef mit. Siemens hat gesagt, wir ziehen uns komplett aus Russland zurück.
Das war ein eingeladener Versicherungsmakler in der Sendung. Was entgegnen Sie dem?
Also die Idee zum Beispiel, die ist ja brillant. Also da würde ich jetzt Scholz raten, genau, das muss er jetzt machen. Also Scholz Problem ist ja, und das kann ich nachvollziehen, er will sich da nicht schon wieder vor eine Ruine stellen. Nicht? Das ist zu spät, das ist auch irgendwie peinlich. Aber jetzt zu sagen, okay, wir fahren mit Siemens dahin, dann wird ja genau das eingelöst, was er selber beschrieben hat. Nämlich man muss da irgendwie mit einem Projekt kommen. Man kann nicht einfach dahin fahren und sich einen Fototermin machen. Und insofern ist diese Idee, man sammelt da eine Wirtschaftsdelegation zusammen, nicht nur Siemens, sondern auch noch andere große Manager und fährt dahin und sagt, okay, was machen wir denn jetzt hier? Das ist geradezu genial. Also dieser Versicherungsmanager sollte mal in die Presseabteilung von Scholz einsteigen.
Und wenn ich jetzt nochmal Ihre Rolle als Scholz-Übersetzerin in Anspruch nehmen darf, wie fanden Sie den Auftritt denn allgemein? Hat er da gut erklärt, was er tut?
Also soweit ihm das möglich ist, ja. Also zum Beispiel das Problem war besonders sichtbar bei der Frau, die Hartz IV empfängt. Also die hat ja vorgerechnet, dass sie aufgrund der Inflation einfach nicht mehr über die Runden kommt. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. So, und da hätte ja Scholz eigentlich sagen müssen, wissen Sie was, unser Plan war, nur die Armen zu entlasten, dafür die 30 Milliarden aufzuwenden, die wir haben. Und denen richtig zu helfen. Ja, das ging aber nicht, weil die FDP gerne reiche Porsche-Fahrer beschenken will, indem man jetzt also flächendeckend wie eine Gießkanne überall die Benzinpreise senkt. Da kriegen natürlich viele jetzt einen Tankrabatt, die das überhaupt nicht brauchen. So, dann fehlt das Geld für die Armen. So, jetzt kann aber Scholz, das ist eben das Problem, in so einer Sendung nicht seinen Koalitionspartner fertig machen. Und dadurch, dass diese Zwänge in so einer Sendung nicht reflektiert werden können, weil das kein Außen gibt, der das sagen kann, bleibt das dann so ein bisschen auf der Strecke. Also hinterher fragen sich die Bürger dann trotzdem, wieso das jetzt eigentlich alles so kommt, wie es kommt, weil Scholz da in der Sendung keinen Koalitionskrach starten kann.
Ulrike Herrmann als Scholz-Übersetzerin hier bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen gleich auf die Lage in Mariupol. 264 ukrainische Soldaten, die im Azovstalwerk ausgeharrt hatten, die haben sich jetzt den russischen Truppen ergeben. Das ist die Meldung aus der Ukraine des Morgens. Die sind jetzt in russischer Gefangenschaft. Wie es weitergeht mit ihnen, ist noch unklar. Und weil wir es gerade ja auch von Symbolen und Symbolpolitik hatten, das ist auch ein symbolischer Akt. Mariupol, diese altehrwürdige Hafenstadt, die ist jetzt in der Hand Russlands. Und ich möchte drauf gucken mit meinem Gast Ulrike Herrmann von der TAZ und mit unserem Osteuropa-Experten Frederik Rother. Der beobachtet die Situation für uns. Herr Rother, Mariupol wurde in den letzten Wochen in der Ukraine ja als eine Art Heldenstadt gefeiert, in der die Kämpferinnen und Kämpfer eben unermüdlich ausgeharrt haben. Ist dieses Symbol jetzt zerstört?
Also bisher habe ich den Eindruck, wenn man recherchiert, noch nicht. Es fällt auf, dass immer noch von Helden gesprochen wird, die dort unter schwierigsten Bedingungen, und das war es ja wirklich, ne, die dort unter schwierigsten Bedingungen ausgeharrt haben, gekämpft haben und so die Wahrnehmung auch geholfen haben, russische Kräfte zu binden in Mariupol, die dann an anderer Stelle fehlten. Selenskyj sprach sogar davon, man brauche die Helden lebend. Damit hat er auch so ein bisschen den Austausch legitimiert. Also ja, diese Heldenerzählung, die fällt nach wie vor auf fruchtbaren Boden. Es gibt viele wertschätzende Kommentare auch in den sozialen Netzwerken. Aber ich denke, man muss sagen, dass zur Wahrheit auch gehört, dass der Druck auf die ukrainische Führung hier zu handeln, dass der wuchs. Denn es wurde immer klarer, dass die Soldaten oder einige der Soldaten sterben könnten an ihren Wunden, am russischen Beschuss, wenn da jetzt nicht bald was passiert. Und es haben sich ja viele in dramatischen Appellen an die Öffentlichkeit gewandt, die Ehefrauen der Soldaten, die Soldaten teilweise selbst. Und alle warben eben für eine schnelle Lösung. Der Druck auf Selenskyj stieg hier. Das ist eben die zweite Seite dieser Medaille.
Ulrike Herrmann, Sie haben gerade schon genickt. Wie ordnen Sie denn diese Nachrichten ein, diesen Fall dieser doch symbolträchtigen Stadt Mariupol?
Naja, es war ja klar, dass Mariupol nicht zu halten ist. Also gleichzeitig war auch klar, dass die Ukraine jetzt Mariupol nicht wieder zurückerobern kann. Das hat Selenskyj ja auch immer ganz deutlich gesagt, dass man 150 bis 200 Kilometer weg ist. Ist alles drumherum von russischen Truppen besetzt. Das heißt, dieser Gefangenenaustausch war und ist die einzige Möglichkeit. Lange Zeit war aber ja die Idee der Russen immer zu sagen, ja, die können raus, aber dann kommen sie nach Russland. Also diese Möglichkeit, dass die Russen sagen, okay, die dürfen auf ukrainisches Gebiet, wir tauschen dafür dann sowjetische Gefangene aus. Das ist, soweit ich das beobachten kann, auch neu. Das gab es vorher nicht im Angebot der Russen. Und das, glaube ich, zeigt auch, dass die Russen jetzt langsam, aber sicher auf dem Weg sind, ihre eigene Schwäche zu akzeptieren. Und dass sie jetzt eigentlich schon dabei sind, sich zu überlegen, wie sie die Zeit nach dem, nach der heißen Phase der Gefechte gestalten. Und dann würde ich jetzt mal sagen, aber da würde mich dann auch interessieren, wie Herr Rother das einschätzt, dass die, dass den Russen inzwischen bewusst ist, dass sie in den unbesetzten Gebieten von Donetsk und Luhansk nicht mehr weiterkommen, dass sie auch alles nördlich verlieren werden und dass jetzt ihr Versuch eben ist, diese Landbrücke Richtung Krim zu stabilisieren. Und dafür brauchen sie Mariupol unbedingt. Also dass da nicht nur irgendwelche Partisanennester sind und Soldaten im Azovstalwerk. Und dass das jetzt eigentlich aus der Sicht der Russen so eine Konsolidierungsphase einläutet.
Frederik Rother, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine Konsolidierungsphase? Ist das jetzt der Weg, dass die russische Armee da eine Art eigene Schwäche eingesteht?
Also ich würde gerne noch mal einen kurzen Punkt zurückspringen. Sie haben, Frau Herrmann, gesagt, das ist jetzt quasi neu im Angebot der russischen Armee, dass man bereit ist zu einem Austausch. Den muss es erstmal geben. Ich denke, ja, da müssen wir darauf hinweisen, weil aktuell sind diese Soldaten in russischer Hand,
das
muss man ganz klar sagen.
Sie,
es hat ja auch schon in der Vergangenheit Gefangenenaustausche gegeben durchaus. Also die Hoffnung ist sicherlich nicht ganz unberechtigt, aber gerade das Azov-Regiment, das ja auch propagandistisch so aufgeladen ist von den Russen, also ich denke, da muss man wirklich noch ein bisschen zuwarten. Ja, und die Frage, die uns ja irgendwie alle beschäftigt, ist die russische Armee geschwächt? Ich denke, man kann sagen, ja, das zeigt sich ja im Rückzug aus der Region Kiew, aus der Nordukraine vor einigen Wochen. Das ist auch so, jetzt meinen Recherchen nach, unter Militärexperten eben weitgehend Konsens, dass Russland hier hohe Verluste erlitten hat, der Vormarsch schlecht geplant war und es Nachschubprobleme gab. Aber andererseits denke ich, dass man differenzieren muss. Russland und die mit Russland verbundenen Kämpfer halten nämlich, Sie haben es gesagt, Frau Herrmann, weiterhin einen Großteil der ukrainischen Küste besetzt. Hm. Das greift auch aus ins Landesinnere. Fast das gesamte Gebiet Luhansk ist unter russischer Kontrolle. Luhansk, also das Gebiet, ist etwas größer als Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe das mal nachgeschlagen, eben um mir auch selbst nochmal die Größe zu vergegenwärtigen. Und die russische Armee ist auch zu Angriffen im Donbass fähig. Zum Beispiel beschießt sie aktuell recht stark die Stadt Severodonetsk. Und was ich auch ganz interessant fand, der luxemburgische Außenminister Asselborn sagte heute Morgen im DLF, dass die Ukraine jeden Tag 60 bis 100 eigene Soldaten verliere. Jeden Tag. Er bezog sich auf den ukrainischen Außenminister Kuleba, der ihm das wohl gesagt habe. Und über ukrainische Verluste hören wir ja wirklich sehr, sehr wenig. Also ich denke, es ist ein harter Kampf und zwar auf, man muss es so sagen, auf beiden Seiten. Und bisher ist noch keine Armee, so meinem Eindruck nach, zu sehr geschwächt, dass sich eine Niederlage abzeichnen würde.
Ja, also ich gebe Ihnen bei allem recht. Also das sind ja jetzt alles nur so Einschätzungen. Man weiß es nicht genau. Aber ich glaube, dass die Risiken für die russische Armee enorm sind. Also sie haben die Ukrainer verlieren natürlich auch Leute, aber sie haben erstens den Vorteil, dass sie das Land kennen, das sie verteidigen. Es ist ihr eigenes Land. Und vor allen Dingen sind sie natürlich extrem motiviert, nicht? Kein einziger Ukrainer will mehr unter Putin leben. Das heißt, für die Ukrainer ist das Kriegsziel völlig klar und auch für jeden einzelnen Soldaten. Und das ist ja umgekehrt bei den russischen Soldaten überhaupt nicht so, sondern die russischen Soldaten an der Front erleben, dass nichts klappt, dass ja auch enorme taktische Fehler passieren, die dann dazu führen, dass ein ganzes Bataillon bombardiert wird und untergeht. Und denen ist auch nicht klar, was sie eigentlich in der Ukraine sollen. Das kann man zu Hause, kann Putin da immer übers Fernsehen der Bevölkerung alles Mögliche erzählen. Aber vorne an der Front sieht man ja nur, dass nichts klappt, dass die Logistik nicht funktioniert, was ja nichts anderes bedeutet, als dass die Leute nur schlechtes Essen kriegen oder gar kein Essen. Und die Motivation ist bei null. Und dann in so einer Situation kann es einfach passieren. Und das ist schon vor Kiew passiert und das ist auch schon vor Charkiw passiert, dass eine Armee von innen implodiert. Das heißt, da ist dann niemand mehr, der irgendeinen Befehl ausführt. Und genau dieses Problem scheinen die Russen ja wirklich zu haben, dass selbst Generäle keinerlei Zugriff mehr auf ihre Soldaten haben, sondern dass die einfach machen, was sie wollen. Und im Zweifel wird eben das Panzerfahrzeug selbst beschossen, mit dem man eigentlich an die Front fahren soll, damit es dann platte Reifen hat, sodass man gar nicht an die Front kommt. Und also wenn das so weitergeht, und das muss so weitergehen, denn wenn man wäre ja als russischer Soldat wahnsinnig, noch an die Front zu gehen, dann kann nichts gehalten werden. Dann kann auch die Landbrücke in die Krim nicht gehalten werden.
Danke, Ulrike Herrmann, und danke an unseren Osteuropa-Experten Frederik Rother. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und Nordrhein-Westfalen hat gewählt am Sonntag und steuert auf Schwarz-Grün zu. So steht es zumindest in einigen Agenturmeldungen heute, am Vormittag und am Morgen. Und beide Parteien, die zulegen könnten und als Wahlsieger gelten, CDU und Grüne, beide Parteien behalten sich aber auch noch vor, mit den anderen Parteien, den anderen demokratischen Parteien, wie sie es nennen, ebenfalls zu sprechen. Ulrike Herrmann, Sie selbst waren in den 80ern ja mal ein paar Jahre CDU-Mitglied und Sie sind jetzt noch bei den Grünen, lassen die Mitgliedschaft aber seit letztem Jahr ruhen, wenn ich richtig informiert bin. Was sagen Sie denn aus dieser Warte als Kennerin beider Parteien aus verschiedenen Zeiten, Schwarz-Grün als mögliches Projekt? Würden Sie das gutheißen?
Also das ist, da geht es ja jetzt gar nicht um meine eigenen Sympathien, sondern es ist einfach klar, dass das kommt. Und zwar auch deswegen, weil Schwarz-Grün war auch die Option, auf die sich die Grünen im Bund vorbereitet haben vor der Bundestagswahl 2021. Da war dann aber das Problem, dass die CDU, alle waren dabei, einen völlig ungeeigneten Kandidaten ausgewählt hat, nämlich Armin Laschet. Und damit hat es dann eben nicht mehr für eine schwarz-grüne Koalition gereicht. Und mit Armin Laschet wollte dann auch kein Grüner mehr koalieren, weil einfach klar war, dass er auch als Kanzler komplett ungeeignet gewesen wäre. Aber die Idee der Grünen war vor der Bundestagswahl, dass die Union Söder aufstellen wollte, würde. Und dann war die Idee der Grünen, ja, dann wird Söder auch ordentlich Stimmen ziehen und dann machen wir Schwarz-Grün. So, also das für die Grünen ist dieses ganze Konzept gar nicht neu. Auch in Baden-Württemberg gab es ja schon Grün-Schwarz, nicht? Unter Kretschmann. Also das ist, und man hat in Schleswig-Holstein nun schon erfolgreich Jamaika hinter sich gebracht und wird ja wahrscheinlich wieder in Jamaika landen. So, und für die Grünen ist das einfach eine Möglichkeit, ihre strategischen Optionen zu erweitern.
Aber ist das nicht für beide Parteien schon auch eine Gefahr, dass sie da Profil verlieren? Also so wie es jetzt offenbar der FDP auf Bundesebene in der Ampel geht, zu viele Kompromisse, nicht so viel Output, schon so ein paar Projekte, aber dann in den Landtagswahlen komplett abschmieren?
Naja, das Problem der FDP ist ein völlig anderes als das der Grünen. Die FDP hat das Problem, dass sie keine Themen hat. Das ist, es ist an sich eine Themenpartei, nämlich das Thema der FDP an sich ist, die Steuern müssen sinken und zwar vor allen Dingen für die Reichen. So, jetzt sind wir aber in einer Phase mit Corona-Krise, Ukraine, wo völlig klar ist, also der Staat muss Geld ausgeben und Steuersenkung ist gerade nicht im Programm. So, und damit ist dann die FDP blank. Da vor der Wahl hat sie dann noch so ein bisschen die AfD Light gegeben, indem sie auch immer so getan hat, als müsste man Corona gar nicht bekämpfen und als sei das eine große Freiheitsbeschränkung, wenn man impft. So, aber dieses Thema Corona ist ja nun auch im Sommer gerade nicht so aktuell. So, und damit war die FDP strukturell oder auch inhaltlich irgendwie überflüssig. Das ist jetzt nicht das Problem der Grünen. Schon der Name sagt ja, das Hauptproblem ist der Klimawandel. Und das wird bleiben. Also sondern das wird jetzt im Gegenteil so sein, das hat ja Herr Wüst in NRW nun auch schon deutlich angekündigt, dass jetzt auch die CDU das Thema Klima für sich entdecken will. Und die Grünen werden da wahrscheinlich sehr viel rausholen können in einem Koalitionsvertrag. Zumal ja Herr Wüst natürlich auch verhindern muss, dass die Grünen dann doch noch zu einer Ampel wechseln, was nicht sehr wahrscheinlich ist, weil die FDP in NRW auch gar nicht in der Ampel will.
Trotzdem frage ich mich, was das dann konkret heißt. Ich meine, gerade die CDU in NRW, die hat sowas wie die Räumung des Hambacher Forsts im Rucksack, so nenne ich es jetzt mal. Wie wollen die denn tatsächlich ernst machen mit der Ökologie? Oder ist das nicht dann doch Taktik, um eben weiterhin Ministerpräsident sein zu können und dann sich fröhlich doch nicht ganz so ernsthaft um die Ökologie zu kümmern?
Ja, also natürlich, für die CDU geht es jetzt um den Machterhalt. Das ist das Hauptziel. Jetzt muss man aber sagen, dass auch die CDU leugnen kann, dass es einen Klimawandel gibt. Und es ist auch so, dass bei den Unternehmen, und das ist ja jetzt letztlich dann auch die Wählerschaft der CDU, schon sehr viele Firmen umgedacht haben. Also es gibt ja auch in den ganzen Unternehmensbranchen, ob das die Chemie ist, ob das die Stahlindustrie ist, gibt es ja einen breiten Konsens, dass man jetzt auf grüne Technik umstellen muss. Und die haben auch immer das Gefühl gehabt, dass die CDU bremst und stört. Da gab es auch schon Entfremdungserscheinungen, weil viele, gerade auch Siemens zum Beispiel, die haben schon angefangen, Werbung für die Grünen zu machen, weil zu wenig Bewegung bei der CDU war. Das heißt, die Union wird nicht verlieren, wenn sie sich mal ein Zukunftsthema schnappt, das auf jeden Fall bleiben wird. Der Klimawandel wird schlimmer, nicht besser. Und insofern ist das für die CDU auch eine Chance, sich zu modernisieren.
Ulrike Herrmann hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen gleich nochmal genauer drauf schauen, wie wir, wie die Wirtschaft, wie die Politik der Klimakrise die Stirn bieten kann. Mein Gast Ulrike Herrmann von der Taz und ich, wir sprechen weiter über die Möglichkeiten der Klimakrise, die Stirn zu bieten. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze macht da ganz konkrete Vorschläge. Sie will viel Geld bereitstellen für den Schutz wichtiger Naturschutzgebiete weltweit. Das hat sie heute erklärt.
Der Fonds ist ein gemeinsames Unterfangen verschiedener Länder und auch privater Geber. Wir können nur gemeinsam auch wirklich Erfolg haben. Deutschland geht voran und stellt weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung. Und damit steigt unser Beitrag auf insgesamt 182,5 Millionen Euro. Und ich freue mich sehr, dass auch Frankreich jüngst eingestiegen ist und den Weltnaturerbefonds unterstützt.
Es geht also um diesen Weltnaturerbefonds, der eben Naturschutzgebiete unterstützen soll, auch erhalten soll. Schulze hat auch gesagt, dass sie auf einen Paris-Moment bei der Weltnaturkonferenz im Oktober in China hofft. Also sie sagt, es braucht eine globale Aufbruchsstimmung, um eben ein Stoppschild zu setzen und dem Verlust der Artenvielfalt was entgegenzusetzen. Und mit Paris-Moment, damit meint sie eben einen Moment, der die Weltgemeinschaft dazu bringt, sich selbst da ganz konkrete Klimaschutzziele zu setzen, wie es eben auf der Klimakonferenz in Paris 2015 mit dem 1,5-Grad-Ziel passiert ist. Ulrike Herrmann, wie vielversprechend klingt das denn für Sie?
Naja, also es ist immer gut, Naturschutz zu betreiben. Also nicht, dass man mich da missversteht. Aber es ist einfach so, dass der Naturschutz keine Chance hat, wenn der Klimaschutz nicht gelingt. Also es ist ja ganz klar, in dem Moment, wo sich die Welt immer stärker erwärmt, verändern sich die Habitate so stark, dass dann auch die Natur keine Chance mehr hat. Also sehr schön ist das beispielsweise, also schön im zynischen Sinne, zu sehen beim Amazonas. Da ist es einfach so, dass wenn die Welt sich um 2 Grad erwärmt, und danach sieht es im Augenblick ja leider aus, dann wird der Amazonas jedenfalls in großen Teilen automatisch zur Steppe, weil dann dieser Regenkreislauf über dem Wald nicht mehr funktioniert. Und so ist das natürlich mit allen Naturschutzgebieten, dass sie diese Erwärmung einfach nicht ertragen. Das heißt, wir müssen, um Naturschutz zu machen, eben gleichzeitig Klimaschutz machen. Und das andere, was sie ja auch angesprochen hat, Frau Schulze, in ihrem Statement, ist die Artenvielfalt. Die größte Bedrohung der Artenvielfalt, das ist jetzt vielfach nachgewiesen, ist die intensive Landwirtschaft. Das heißt, wenn wir die Arten retten wollen, dann müssen wir auf eine ökologische Landwirtschaft umstellen. Aber davon ist ja auch in Deutschland wenig zu sehen. Und die EU gibt immer noch ihre meisten Agrarsubventionen an konventionelle Betriebe, nicht an Ökobau.
Sie schreiben gerade ein Buch darüber, über die Art, wie wir leben wollen, wie wir der Klimakrise die Stirn bieten können. Das erscheint im September, und Sie haben mir gerade verraten, dass Sie am Donnerstag das Manuskript abgeben müssen.
Ja, also, leider.
Aber auch gut, dann können wir es bald lesen. Das Buch heißt Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Ganz konkret, wie werden wir denn in Zukunft leben, wenn es nach Ihnen geht?
Ja, also das sozusagen die Leerstelle ist, wie kommt man in eine klimaneutrale Welt? Also was es schon gibt, sind ganz viele Visionen, die auch funktionieren. Also es gibt Ideen über ökologischen Landbau, es gibt Ideen, wie man die Arbeit reduzieren könnte, das Einkommen reduzieren könnte, sodass man eben in den planetaren Grenzen lebt. Also nur eine Zahl, die vielleicht klar macht, wie groß das Problem ist. Im Augenblick tun wir Deutsche so, als könnten wir 3 Planeten verbrauchen, aber es gibt ja bekanntlich nur eine Erde. Das heißt, wir müssen stark runter in unserem Verbrauch. Das ist auch Konsens. Und dazu gibt es auch viele Visionen, wie das schön sein könnte, nicht? Man braucht diesen ganzen Konsummüll in Anführungsstrichen auch gar nicht, den wir so täglich kaufen. Aber die Frage ist ja, und die wird nie adressiert, wie kommt man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein, in eine kleinere Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann.
Und wie?
Ja, und die Antwort ist, die klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen seltsam, die Antwort ist, eigentlich muss man das so machen wie die Briten ab 1939 im Zweiten Weltkrieg. Also man braucht so eine Art Kriegswirtschaft, die 2 Dinge umfasst, nämlich das eine ist staatliche Planung und das andere ist Rationierung. Also man muss ja die Wirtschaft schrumpfen, weil genug Ökoenergie wird es nicht geben. Und dieses Schrumpfen muss man organisieren, damit man nicht schwere Wirtschaftskrisen hat. Und die knappen Güter muss man dann rationieren.
Da höre ich aber jetzt schon die Stimmen, die sagen, dafür gibt es keine Mehrheiten. Oder auch Stimmen, die sagen, nein, da gibt es auch andere Ansätze. Also wir hatten gerade zum Beispiel gestern Ralf Füchs hier zu Gast. Der ist ja der Gründer des Zentrums Liberale Moderne, auch Grüner. Und der hat da eine andere Haltung. Der sagt eben, die Grenzen des Wachstums sind keine fixe Größe, an der wir uns orientieren sollen. Sondern er sagt, wir haben ja eine wachsende Erkenntnis, was die Natur so kann und was vor allem auch der technische Fortschritt ermöglichen kann. Und er sagt, dass das ermöglicht, eben diese natürlichen Grenzen immer weiter rauszuschieben. Und dann eben daraus eine ökologische Industriegesellschaft, so nennt er es, zu machen. Wäre das nicht eine ein bisschen schönere Alternative, weil Sie dieses Wort schön gerade genannt haben, die eben nicht darauf hinauslaufen würde, so eine krasse Rationierung zu machen zu müssen?
Ja, natürlich wäre es schön, wenn es grünes Wachstum geben könnte. Das wäre ja sozusagen eine ganz bequeme Lösung. Der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein, sonst bricht er zusammen. Und dann sagt man eben, okay, man macht grünes Wachstum und hofft auf die Technik. So, und da muss man jetzt mal einfach ganz deutlich sagen, das wird nichts. Und zwar aus 2 Gründen. Alle Berechnungen zeigen ja, dass wenn wir hier die Erderwärmung auf 1,5 Grad oder auf 1,75 Grad begrenzen wollen, muss Deutschland 2035 klimaneutral sein. Das ist, jeder kann es nachrechnen, in 13 Jahren. In diesen 13 Jahren wird es keine neue Wundertechnik geben, sondern man muss sozusagen den ökologischen Wandel mit der Technik schaffen, die wir haben. So, jetzt, wenn man diese Technik anguckt, dann ist klar, das wird nichts mit dem Wachstum. Nur eine Zahl, also könnte ich jetzt ewig reden, aber das wollen Sie bestimmt nicht.
Dafür gibt es dann das Buch.
Genau. Im Augenblick ist es so, dass die Windenergie, und das wird die Hauptenergieform sein, mit der man diesen Wandel gestalten kann in Deutschland, im Augenblick macht diese Windenergie 5,4% des Endenergieverbrauches aus. So, da sieht man, man muss noch enorme Mengen in der Wirtschaft umstellen auf Windenergie. Und das kann man jetzt genau durchrechnen. Die Windenergie, die wir haben werden, wird nicht reichen, um hier permanentes Wachstum zu befördern, sondern im Gegenteil, man wird die Wirtschaft ungefähr um 30-50% schrumpfen müssen. So, das ist jetzt nicht die Steinzeit, nicht? Also ich habe das auch mal ausgerechnet. Wenn wir jetzt um 50% schrumpfen, dann hätten wir eine Wirtschaftsleistung wie 1978. So, wer dabei war, nicht? Das war die Zeit, als Argentinien Weltmeister war. Das war die Zeit, als die Kinder Bonanza-Räder hatten. Das war die Zeit, als Star Wars in die Kinos kam. Das heißt, das war jetzt auch nicht die totale Armut, sondern eigentlich haben alle gut gelebt. Das Problem ist nicht der Endzustand, sondern das Problem ist, wie organisiert man eine schrumpfende Wirtschaft?
Ulrike Herrmann mit Wirtschaftstipps und einer Vision für eine alternative Wirtschaft hier bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Gemeinsam mit der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann sortiere ich in dieser Stunde die Themen des Tages. Und momentan ist es so, dass Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, sich deutlich einschränken müssen, weil die Preise steigen, weil das immer weiter läuft, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass Verzicht auch wegen der Klimakrise nötig sein wird. Und da haben wir uns heute in der Redaktionssitzung gefragt, ob dieser Zustand der Inflation, dieser steigenden Preise, momentan schon mal so ein Vorgeschmack ist auf das, was künftig preislich auch auf uns zukommen wird, wenn wir so weitermachen? Oder kann man das nicht vergleichen, diese beiden Komplexe?
Also meinen Sie jetzt, die Inflation wird in der Tat jetzt gerade ausgelöst durch die knappe Energie und zwar auf den Weltmärkten. Also das ist jetzt kein deutsches Phänomen, sondern weltweit geht die Inflation nach oben. Und man muss einfach sagen, das war auch schon vor der Ukraine so, also schon zu Corona-Zeiten, dass mehr Öl nachgefragt wurde, als auf dem Weltmarkt ist. Also der Ölmarkt ist absolut angespannt. Und wenn man jetzt möchte, dass die Preise sinken, gerade für die Energie, dann bleibt nur eins, man muss Energie sparen. Also weil das funktioniert ja nicht, dass alle Öl haben wollen, dass es aber nicht gibt. Und dieses Energiesparen ist aber in Deutschland auch nicht angekommen. Also beispielsweise ist es ja immer noch nicht möglich, ein Tempolimit durchzusetzen, was ja auch Energie sparen würde. Jetzt haben Sie ja angesprochen, dass gerade die Armen in Deutschland dann enorme Schwierigkeiten haben, diese hohen Preise zu zahlen. Und da finde ich auch, dass man sehr viel stärker entlasten muss. Aber nur die Armen. Also was eben nicht geht, ist das Prinzip Gießkanne, dass man alle entlastet, also auch die, die das eigentlich mühelos stemmen können, weil der Staat ja nicht begrenzenlos Geld hat. Und eigentlich wäre es eben sehr sinnvoll gewesen, diese 30 Milliarden, die man jetzt in die Entlastungspakete steckt, nur bei den Armen unterzubringen. Das hätte dann auch dazu geführt, dass beispielsweise Leute, die jetzt gar nicht berücksichtigt wurden, wie arme Rentner, dass die auch was abbekommen haben hätten. Aber das war leider mit der FDP nicht durchzusetzen.
Wollte ich gerade einwenden. Also wir haben nun mal eine Ampel und da sind drei Parteien, die einen Kompromiss schließen mussten. Und dieses Entlastungspaket der Bundesregierung, was Sie gerade auch natürlich angesprochen haben, das hat ja die Handschrift aller drei Parteien. Und Sie haben recht, da sind Gießkannenmaßnahmen dabei, die eben einfach über allen ausgeschüttet werden, egal wie viel Einkommen die Person hat. Aber es ist ja nicht nur die Gießkanne. Also Hartz-IV-Beziehende zum Beispiel, die bekommen ja einmalig 200 Euro und Jugendliche, die Sozialleistungen erhalten, die kriegen einen Zuschlag von 20 Euro. Das heißt, es sind ja doch auch Maßnahmen, Ansätze, sage ich jetzt mal, zu erkennen, die eben gerade nicht das Gießkannenprinzip verkörpern.
Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, dass die Summen nicht reichen. Also das war ja schon vor der Ukraine und vor Corona das Problem, dass Hartz IV gar nicht zum Leben gereicht hat. Und jetzt wird das einfach offensichtlich. Und da hätte man sehr viel stärker nachbessern müssen. Und dieses Geld fehlt jetzt. Also man kann eben als Staat nicht alles machen, Gießkanne und gezielte Entlastung. Und ich finde schon, dass wenn es um die Existenz geht, man für gezielte Entlastung sein muss.
Was halten Sie vom 9-Euro-Monatsticket, wenn wir jetzt vielleicht von der Diskussion absehen, wie es umgesetzt werden soll? Da gibt es ja auch zum Beispiel an den Universitäten viele Diskussionen, wie das konkret sein kann. Aber ist ein 9-Euro-Monatsticket als Testlauf für einen Nahverkehr, der für alle besser, günstiger zugänglich ist?
Also ich bin da absolut gegen. Ich finde das wirklich eine doofe Idee aus vielen Gründen. Also der erste Grund ist, dass das schon wieder Leute entlastet, die das nicht benötigen. Also ich sage jetzt mal ganz konkret mich selbst. Ich brauche kein 9-Euro-Ticket. Das nächste ist natürlich, dass man dann ganz viele Leute tatsächlich in den Nahverkehr lockt. Aber die werden ja keinen schönen Nahverkehr erleben, sondern die werden einen Nahverkehr erleben, der zusammenbricht, weil ganz viele Leute gleichzeitig mitfahren wollen, ohne dass man die Kapazitäten ausgedehnt hätte. Also das ist aus meiner Sicht auch ein enormes Problem, dass man den Nahverkehr jetzt eigentlich sinnlos überlastet. Also ich wäre nur dafür gewesen, dass man wieder ganz gezielt Bedürftige unterstützt, die dann auf diese Weise sich den Nahverkehr leisten können. Aber dass da jetzt alle irgendwie mit 9 Euro in völlig überfüllten Zügen fahren, das halte ich für sinnlos.
Ich würde gern nochmal, um den Rahmen zu schließen, zu dem Interview mit Olaf Scholz und den Bürgerinnen und Bürgern gestern zurück. Da hat eine alleinerziehende, arbeitssuchende Mutter beschrieben, wie es ihr ganz konkret angesichts der Preise, die gerade steigen, geht.
Das ist nämlich auch das Problem. Keiner weiß so richtig, wann es fließen wird. Ne? Mhm. Also die Preise steigen jetzt von Woche zu Woche. Mhm. Man kann jetzt schon absehen, dass am Jahresende natürlich die Nebenkosten steigen, die Stromabschlagpreise steigen. Also diese Einmalzahlung, wie ich gesagt habe, werde ich zum Beispiel auf ein extra Sparkonto legen, weil ich natürlich zum Ende des Jahres sehe, es kommt Weihnachten, es kommen dann diese Extrazahlungen, die Nebenkosten, das muss alles gezahlt werden. Aber keiner weiß, wann diese Extrazahlungen eigentlich kommen.
Was entgegnen Sie der Dame? Also muss da eine bessere Kommunikation her? Denn das Entlastungspaket ist ja auf dem Weg.
Ja, das hat aber ja Olaf Scholz da in dieser Sendung eigentlich auch schön erklärt, dass er als Kanzler nicht einfach Geld ausgeben kann, sondern dass er erstmal ein Gesetz braucht vom Parlament. Also die gesamte Ausgabenpolitik ist ja Hoheit des Parlaments und dass sie sich schon bemühen, so schnell wie möglich diese Gesetze dann auch durchzubringen und dass ab dem 1. August das Geld dann auch definitiv fließt, wenn ich mich richtig erinnere. Also schneller geht nicht in so einer parlamentarischen Demokratie.
Und Frage an Sie als Wirtschaftsfachfrau. Was wäre denn aus Ihrer Sicht oder was wäre vielleicht der wichtigste Punkt, um es kurz zu machen, der noch mit rein müsste, um eben es zu schaffen, die Inflation sozialverträglich abzufedern?
Ja, und Arme unterstützen. Also der nächste Punkt wird sein, wie man die armen Rentner unterstützt.
Ulrike Herrmann hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und darf ich fragen, was Sie bis Donnerstag machen? Schreiben,
ja,
bis
genau.
Sie Ihr Buch abgeben?
Ja, genau, furchtbar.
Werden es auch Nachtschichten?
Es macht mein Gehirn nicht mit. Irgendwann muss ich auch schlafen.
Also haben Sie da hoffentlich gute Strategien. Dann wünsche ich gutes Durchhalten und gutes Abgeben.
Ja, danke.
Und vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, bitte, hat Spaß gemacht.